Servus und hallo bei Technikquatsch Folge 64 und wir haben es jetzt wirklich einige Folgen lang versucht, aber diesmal sind wir wirklich wieder zu dritt. Hallo.
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 Alle zusammen.
Ja, also wir haben hier den Mo, den Miep und mich, den Mike.
Kurz überlegen, wie du heißt.
No, nee, das ging schon. So schlimm ist es noch nicht. Aber ja, eben wieder großartig, dass mal wieder mal alle drei da sind. Wie geht's denn euch so?
Ja, gut, übermüdet, aber nur durch verrückte Machenschaften meinerseits. Also ist es berechtfertigt.
Verrückte Machenschaften, da denke ich an Dr. Evil. So,
so ein bisschen hat sich so angefühlt. Ganz nee.
Eine Million Neue.
Also ich habe tatsächlich, das war jetzt eine Woche, wo ich theoretisch mal viel Zeit gehabt hätte. Und ich habe dann ganz spontan mit jemandem beschlossen, ins Phantasialand zu fahren. Und es sind halt bei mir 7-8 Stunden Zugfahrt. Und hab die morgens gebucht, bin abends nach dem Arzttermin noch hingefahren, war dann frühst dort, war den Tag über im Phantasialand, wollte nachts zurückfahren und ich habe euch ja vorhin die Odyssee erzählt, da gehe ich jetzt nicht so ins Detail, weil das kann ein eigener Podcast sein, ey.
Das stimmt.
Ja, du, gerne.
Ja, ich bin in Frankfurt gestrandet, hab dann dort übernachten müssen und bin dann wieder zurückgefahren nach Hause. Und ja, das war dann relativ wenig Schlaf und sehr anstrengende Freizeitparkbesuch, weil Freizeitparkbesuch, wenn man sehr viel tut, ist ja grundsätzlich anstrengend, aber voll geil. So schön. War alles wert.
dazu fällt mir ein, dass ich im September in den Europapark eingeladen bin. Weil wir was für die gemacht haben und ja. Jetzt muss ich dahin.
Du Armer.
Also, ja, okay.
Ja, ich bin ja auch sehr begeistert von Freizeitparks.
Ja, ich mag's schon. Es war jetzt nur so, ja, okay, cool. Aber es war so überraschend. Und dann sind ein paar Kollegen jetzt dahin und so. Ja, gucken. Ja, das wird geil.
Bin ich neidisch. Baby, das ist toll.
Wir waren auch, Freizeitparks, da kann ich mal ein bisschen was erzählen. Habe ich letztes Mal erzählt? Egal.
Mist.
Es gibt, wir waren ja in der Nähe von Hannover und wir waren genau zwischen zwei und sind dann in keinen gegangen, weil wir dann doch zu müde waren. Wir hatten einmal die Auswahl zwischen einem Safari-Land in der Nähe von Paderborn und einem Safari-Park in, Achtung, Hodenhagen.
Ah, in Hodenhagen, der ja.
Da war ich auch schon mal als Kind. Nee, aber da haben wir uns überlegt, aber ich glaube, der in Hodenhagen hätte, ich glaube, 35 Euro pro Person auch für die Kleine gekostet. Und dann waren wir dann so.
Das ist teuer, ja.
Ja, schon schön, aber waren ja wie gesagt, auf dem Spektakel- und Mittelalterfestival in Hannover, in der Nähe von Hannover. Und das hat dann auch gereicht. Wir sind einen Tag auch früher losgefahren, konnten es zum Glück. Und ja. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt. Ist auch egal. Das fällt mir dazu ein und sonst wäre mal schön, wenn Sommer wäre.
Ach, na ja. Also hier passt schon temperaturmäßig. Beim Mike ja nicht so, ne?
Ja, ne, also bei mir ist gerade so richtig schön Gewitter losgegangen. Also es jetzt gerade regnet, es donnert und so nicht mehr, aber ich habe noch die Katze draußen, also beziehungsweise sie hat sich draußen, weil sie ist ja doch relativ selbstständig und ja, die will, also ich vertraue ihr da, sie wird da irgendeinen Unterschlupf schon gefunden haben, aber mei. Man denkt so, so eine Katze ist halt immer so ein kleines, so ein Wurzeler, dass man halt dann doch ein bisschen sich drum kümmern möchte, aber ja, und das ist halt dann so bei so einem Wetter, dann kommt sie daher und beschwert sich, als wäre man persönlich verantwortlich für dieses Wetter, aber ja.
So ist das halt.
Kontrollierst du das nicht? Also bitte.
Ja, schon, aber wenn sie nicht kommt, kann ich ja nichts machen. Naja, aber also Dings, also technisch gesehen, ich habe jetzt, also im Discord hat man schon gesehen, ich habe einen Wäschekorb voller Äpfel gepflückt. Mhm. Die werde ich jetzt wahrscheinlich, weil es keine Lageräpfel sind, die werde ich jetzt dann wahrscheinlich zu Apfelmus oder so einkochen. Und ansonsten habe ich sehr viele Smartphones zu Lineage OS konvertiert. Und zwar einerseits mein eigenes OnePlus 7 Pro, dann ein gebrauchtes OnePlus 7T, das ich eigentlich für meine Mutter gekauft habe. Die muss da erstmal noch schauen. Dann habe ich noch ein altes LG G6 übertragen. Und mein uraltes LG G2, das Ding ist halt von 2013, also fast 8 Jahre alt, aber das hat so eine gute Unterstützung, das ist jetzt aktuell quasi. Android 11, das Maximale, was es eigentlich hat, ist Android 5 und... Ja, das funktioniert halt und das werde ich jetzt wahrscheinlich übergangsweise übertragen. Ich meine, ja, bei so einem normalerweise sagst du, ja, die Sicherheitsupdates, mei, was macht meine Mutter schon, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas ist halt minimal, aber trotzdem finde ich es besser, wenn man halt zumindest die Sicherheitsupdates aktuell hat.
Eben, also ich meine, Stichwort Spam-SMS. Oh, da hatten wir das in der letzten Folge. Doch, hatten wir TikTok. Nicht TikTok, Quatsch. Clubhouse, wo...
Ja.
Wo einfach alle Rufnummern, also angeblich
3,8. Nee, ich glaube, das hatten wir nur so intern, aber nicht...
Das war in der Liste drin, aber nicht in der Folge, das kann ich euch sagen.
Es kann auch sein, dass es, glaube ich, das kam nach unserer Aufnahme. Also ich glaube, das war nicht so... ja, genau, also Clubhouse... Da ist alles Mögliche geleakt. Und das Problem an Clubhouse ist, da sind wir jetzt schon in den Themen eigentlich drin. Und das Problem an Clubhouse ist ja, dass man die ganzen Kontaktdaten seiner Kontaktliste freigibt, oft.
Muss man, sonst kann man die App nicht nutzen.
Richtig. Und dann, was war, ich glaube, 3,8 Milliarden Daten sind da drin. Und das ist ja mehr oder weniger schon die Hälfte aller der gesamten Bevölkerung.
Das Geile daran ist ja auch, das ist ja kein Leak. Das ist jetzt nicht so, dass sich da jemand reingehackt hätte, sondern, also, da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Clubhouse sagt ein bisschen was anderes als der Typ, der es verkauft im Darknet. Also, der bietet diesen Datensatz an. Der sagt einfach, ja, er hat einfach, er konnte einfach über Clubhouse die Daten abgreifen über eine Schnittstelle und entsprechend die Nummern sind nach Wichtigkeit geordnet. Das heißt, wenn Nummern viele Kontakte haben, also das funktioniert ja, Clubhouse kann es ja sehen, okay, so und so viele Clubhouse-Mitglieder haben den auch in der Liste mit drin. Das wird ja so, ist sogar ein Feature innerhalb von Clubhouse. Das heißt, jetzt habe ich jetzt mal Mikes Nummer und 50 andere haben auch Mikes Nummer im Telefonbuch. Dann wird das halt, und davon von den 50 haben 20 Clubhouse. Dann wird halt angezeigt, 20 andere Clubhouse-Mitglieder haben ihn auch. Entsprechend gibt es halt eine Wertigkeit, weil je mehr du irgendwo drin bist, desto wertiger deine Nummer. Das heißt, dann konnte er alles auslesen. Clubhouse dementiert das Ganze. Aber ich glaube dann eher dem Hacker, wenn ich mir so Clubhouse angucke, heißt, der hat faktisch hat er einfach nur die Daten abgesaugt und Clubhouse hat es verkackt, datenschutztechnisch, Stichwort DSGVO. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Auch die Amis finden das auch, glaube ich, nicht so geil. Und welche.
Das Lustige an Amerika und den USA ist halt, wenn die mal was nicht geil finden, dann gehen die ordentlich rein.
Oh ja.
Amerika ist das Land der Extreme in vielerlei Hinsicht.
Also entweder du hast halt gar nichts oder wenn, dann ordentlich. Das merkt man ja, drum haben wir auch so Facebook, Google und sowas immer so Schiss vor diesen Anhörungen. Da geht's um richtig was.
Ja, da kann man ja ein bisschen sogar einen Kreis erweitern, weil es tatsächlich auch eine News war, die Tage, dass viele große Streaming-Anbieter, ich glaube Time Warner mit irgendjemand anders, Kooperations- oder Übernahmegespräche einfach aufgegeben hat, weil Biden an der Macht ist und die gar keinen Bock haben auf Riesenkonzerne. Das gleiche ist ja das Problem bei Amazon, die wollen ja MGM übernehmen und sind dabei und das wird halt jetzt auch nochmal geprüft. Wie gesagt, für mich als Stargate-Fan sehr relevant, weil wenn das funktioniert, Habe ich bei den Amazon Prime komplett Stargate, alle Folgen in HD, hoffentlich, 4K, bitte, bitte, bitte. Und eine neue Serie, aber das nur so am Rande. Da freue ich mich dann drauf, wenn es denn funktioniert. Aber ja, das ist tatsächlich so dieses Kartellrecht, da sind die Amis richtig hinterher. Das ist denen,
ja.
Und anders als ja, ja, geht mal nach Irland, ja, ja, bezahlt mal keine Steuern, ist schon okay, schade.
Ja, da ist die EU ist so, hey, das ist aber nicht okay, ja gut, dann ja, dann halt nicht.
Ja, aber wir sind ja fiktives Unternehmen Deutschland. Wir müssen halt sehr viele Servicegebühren an dieses Unternehmen, was Firmenname Irland ist oder Niederlande. Das ist ja schon schade. Wir können einfach keine Steuern zahlen, weil wir haben ja nur Verluste. Schade. Aber da wird sich ja noch was recht ändern. Es soll jetzt generell 15% besteuert werden, aber das ist für ein anderes Mal ein Thema, wenn es dann ratifiziert ist und alles.
Ja.
Aber von Großem ins Kleine oder von Kleine ins Große sind wir jetzt gekommen. Aber ich glaube, das war mal ganz gut zu diesem Rundumschlag.
Kann ich eigentlich direkt mal mit ranknüpfen, muss ich gleich sagen. Weil das passt ja im Prinzip dazu. Das ist seit 2 Tagen ungefähr der Fall. Also 28.07., 27.07. oder sowas ist das aufgegangen. Ist mir dann heute er ist untergekommen, wenn mir schon mal was über Twitter rankommt. Dazu für die Zuhörer. Ja, es gibt den Technikquatsch-Twitter-Account, den ich genau öffne, wenn ich eine Folge geschnitten habe, um zu sagen, hey, die Folge ist draußen. Ich begebe mich eigentlich nicht wirklich auf Twitter. Und ich hatte ein paar komische Follows in meinem Twitch-Account. Damit hat es quasi angefangen, dass ich das bemerkt habe. Und daran ist jetzt schon mal nichts komisch, aber ich habe mir gedacht so, hey, ich streame gerade nicht und ich habe ein Projekt beendet und noch kein neues angesagt. Warum folgen mir random Leute auf Twitch? Vor allen Dingen ein bisschen mehr als sonst. Hm. Und dann schaue ich halt da in die Liste rein. Ich kriege ja so E-Mail-Benachrichtigungen von Twitch. Und was man gerade als kleiner Streamer relativ häufig macht, und das sollte man in dem Fall momentan nicht tun, Das ist ja eigentlich auf die Twitch-Seite von denjenigen zu gucken, hey, der folgt mir, vielleicht kenne ich den ja über irgendwelche Ecken oder der macht ähnliche Inhalte oder bla. Man schaut halt manchmal den anderen an. Komm gleich dazu, warum man das nicht machen sollte. Jedenfalls ist mir ein Name von diesen Leuten ins Auge gestoßen. Erstens mal, vieles davon waren irgendwelche, das sah aus wie IP-Adressen oder ähnliches. Auch sehr, sehr interessant, ja. Mhm. Also ich dachte, okay, vielleicht irgendwelche Bots oder so. Einer davon hieß, jetzt muss ich nochmal nachschauen, wie der hieß, The Twitch Authority. Und dann habe ich mir so gedacht, so, okay, entweder da trollt jemand ziemlich oder vielleicht ist es irgendwas Neues von Twitch, was ich nicht mitgekriegt habe. Keine Ahnung, dass sie den standardmäßig irgendwie in einen bestimmten Bot mit reinpacken oder von sich ein Konto oder so. Und dann habe ich was gemacht, nämlich einfach nur diesen Username auf Google eingegeben. Und dann bin ich auf diesen Twitter-Post gestoßen und auch noch auf diverse andere und Reddit-Einträge und auch Bans von Twitter und so weiter. Warum erzähle ich das? Das sind alles Bots, die wollen, dass du bei denen auf die Seite guckst. Wenn du nämlich bei denen auf die Twitch-Seite gehst, dann haben die eine Twitch-Extension drinne, die eine Sicherheitslücke bei Twitch ausnutzt und deine IP-Adresse ausliest. Und diese IP-Adresse, wenn du das nächste Mal online gehst mit deinem Stream, im Chat und in diversen Discord-Servern und auf Twitter und so weiter veröffentlicht, sobald du streamst.
Hm.
Das heißt, jeder Hinz und Kunz weiß dann, wo du bist.
Bei IPv6 ist das ja noch genauer als IPv4, hatten wir ja schon mal in anderen Folgen.
Genau, und was ja ausgelesen wird, wird eben die IPv6. Die kann man, wenn man da jetzt hat, da betroffen wäre, relativ schnell ändern, indem man einfach mal kurz den Ding ausstöpselt. Aber das ist halt, also zumindest so ein Bezirk oder so, das ist halt dann schon geschehen.
Außerdem bei Kabelanschlüssen bei der Vodafone, was ja nur bis auf Pure und so ist, wechselt das trotzdem nicht. Das kann teilweise 3 bis 6 Monate bleiben, deine IPv6.
Das kann sein, ja.
Ja, nur wenn du, glaube ich, mehr, ich glaube, wenn du über einen Tag raus bist, dann kriegst du irgendwann eine neue zugewiesen. Also wenn jetzt dein Router abstöpselst und nach 3 Minuten der Verfügung wieder ranstöpselst, kriegst du die gleiche IPv6 wie vorher. Also dieses Auto-Reboot, neue vergebene Adressen machen die nicht mehr so schnell, wie es mal früher zu Rapid-Share-Zeiten war.
Nicht immer. Das kann man ja einfach über den Command ipconfig mal prüfen.
Ja.
Vorher, oder nachher. Also bei mir ging es jetzt zum Beispiel. Ich habe ja auch Vodafone. Ich habe allerdings dafür komplett den Router und das Modem halt einmal kurz ganz stromlos gemacht. Ja. Also auch für diese mindestens 5 bis 10 Minuten. Und vielleicht habe ich auch Glück gehabt, einfach von der Uhrzeit her oder so. Also es kommt immer drauf an.
Hast du DSL oder Kabel?
Ich habe Kabel. Das kommt auf die, bisschen auch auf die Gegend an, wo du bist. Ja. Es gibt manche Schnittstellen, die nach 24 Stunden sowieso neu vergeben. Oder wenn du das vom Netz nimmst, nach einer Stunde, einer halben Stunde ungefähr. Bei mir hat das jetzt gut geklappt. Ich habe allerdings auch zwischendrin nochmal ein IP-Config Release gemacht. Vielleicht hat das auch was gebracht, ich weiß es nicht. Von alleine hilft es nichts. Also da muss man schon den Router trotzdem neu starten.
Ja, im Endeffekt ist halt deine IP-Adresse draußen. Sofern, genau. je nachdem, was du hast, kann das ja über gewisse Ports auch angreifbar sein. Deswegen macht es Sinn, die auf jeden Fall zu tauschen.
Genau. Kann man im Zweifelsfall beim Kabelanbieter zum Beispiel auch anfragen. Die machen das auch. Das ist eigentlich kein Problem. Man muss halt bei der scheiß Hotline durchkommen und auch bei jemandem durchkommen, der checkt, was man will. Ja. Ich habe ja auch gerade gesprochen, das sind mehrere Leute beziehungsweise Bots, die das machen. Also es ist nicht nur dieses Twitch Authority, dann gab es noch das Twitch Authority 2, es poppen gerade immer mehr auf. Namen sind sowas wie Nightshell, TTA Proxy, NightPHP, Click on Me Please ist auch dabei, fand ich sehr lustig. und dann 0x45e, halt so, oder auch eben IP-Adressen als Username, also wo du wirklich diese Zahlenblöcke hast und so weiter und so fort. Also wenn ihr da zurzeit irgendwelche Follow-Benachrichtigungen kriegt, wenn ihr Twitcher seid, von den Zuhörern, es gibt ja auch viele, die die Benachrichtigungen gar nicht kriegen. Also das kann man ja einstellen. Ich kriege immer eine E-Mail-Benachrichtigung, weil ich kriege ja jetzt nicht, keine Ahnung, 30 Follower am Tag oder so. Das hält sich ja in Grenzen. Also ich kriege vielleicht in ein paar Wochen mal 1, 2. Wobei ich habe heute 2 gehabt. Die waren im Chat. Da weiß ich wenigstens, dass es Menschen sind. Vielleicht. Ja, selbst das kann man ja heutzutage nicht so sagen, ne? Von denen, die bei mir aufgetaucht sind, die jetzt diesem Namensschema, das ich gerade vorgelesen habe, entspricht. Also sind auch noch ein paar andere. Die Hälfte davon hatte Twitch selber schon gebannt. Man kann diese Follower auch bannen, ohne dass man auf deren Seite geht. Da muss man einfach nur Hashtag ban und dann den Namen eingeben. Also das kann man machen, wenn man einen von diesen Namen hat, der eindeutig auf sowas hinweist. Wie gesagt, das sind eben diese Click on me please, Twitch Authority und so weiter und so fort. Das ist eigentlich relativ ersichtlich. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man es auch einfach auf sich beruhen lassen, aber geht nicht auf deren Seite, schaut es nicht an. Weil wie gesagt, normalerweise ist es ja so, man lädt ja über seine IP-Adresse, das ist ja die Telefonnummer sozusagen vom Computer, die Sachen hoch auf Twitch. Und das, was Twitch ausstrahlt, diese IP-Adresse ist die vom Twitch-Server. Also eigentlich kommt ein Zuschauer nicht an die eigene IP-Adresse dran. Durch diese Extension, die haben dann eine Sicherheitslücke von einer Twitch-Extension benutzt, lesen die eben diese IP-Adresse aus. Und ich weiß auch gar nicht, warum die das machen, weil ich verstehe es nicht, aber ich verstehe viele Sachen im Internet nicht, wo die Leute anderen Leuten schaden wollen. Die machen halt, während du streamst, in den Chat, in verschiedenen Discord-Gruppen, auf Twitter und so weiter, hauen die dann deine IP-Adresse raus. Jetzt muss man auch nicht zu viel Panik machen, wenn man ehrlich ist, weil so eine IP-Adresse, man muss erstmal damit umgehen können und man kann die, wie gesagt, dann auch ändern. Aber es muss ja nicht sein. Also man muss jetzt sich da nicht versuchen, irgendwelche Tür und Tor aufzumachen. Wenn man einen etwas dazwischen schaltet, zum Beispiel ein VPN benutzt oder ähnliches, dann wird natürlich diese abgegriffen, dann ist man relativ safe. Also wenn man sich da unsicher ist, kann man auch einfach derweil ein VPN benutzen, bis diese Welle an Leuten da vorbei ist. Anscheinend greifen die besonders gern zurzeit kleinere Streamer an. Anfang des Jahres habe ich aber auch jetzt erst nachgelesen und letztes Jahr hat es wohl auch ein, zwei größere Streamer getroffen. Wie gesagt, ich bin ja nicht so fett in der Community drin, wenn ich sowas schon mal mitkriege. Und dann, jetzt gehen sie wohl eher auf die kleineren Streamer, weil es eben bei den kleineren Streamern auch viel üblicher ist, dass man sich mal, ah, der followt mir, wer ist denn das, sich den mal anschaut und vielleicht sogar ein Gegenfollowt alles oder sich mal anschaut, was der so streamt und so weiter. Und das ist in dem Fall eben fatal. Ich habe auch, weil ich mir nicht mehr sicher war, bei einem dieser Leute, glaube ich, auch auf die Seite geguckt hatte. Deswegen hatte ich eben geschaut, dass ich bei mir die IP auch resette. Das war übrigens heute Nachmittag. Also sehr aktuell jetzt auch. Twitch ist anscheinend schon dahinter, aber wie gesagt, die einige davon waren dann schon längst aus meiner Followerliste verschwunden und auch nicht mehr bannbar. Also die Konten schon längst deaktiviert. Aber man weiß ja, wie das bei so Bots ist. Die sind meistens schneller erstellt als gefunden und gebannt. Also ein bisschen Vorsicht walten lassen.
Dann hätte ich jetzt tatsächlich diesmal die AMD-News der Woche.
Yay!
Ja, und zwar, es gibt mal wieder neue Grafikkarten. Das ist natürlich leider nicht unbedingt großer Grund für Enthusiasmus, weil selbst wenn wir jetzt hier mit der 6000, der Radeon RX 6600 XT den Mainstream- oder Einsteigerbereich haben, ja, mei, wird halt ausverkauft wie alles andere. Aber, ja, das sind halt 379 Euro, Dollar, meine ich, UVP. Es wird wahrscheinlich dann in Euro ähnlich sein. Es, man merkt, der Enthusiasmus fehlt ein wenig. was willst du sagen? Mei, das soll jetzt dann, ich glaube, am 11. August, wenn ich das richtig im Kopf habe, soll es dann rauskommen. Es wird keine AMD eigenen Modelle geben. Und ja, mei. Es wäre schön, wenn man da was haben könnte. Es sind 32 CUs, die 6700 XT hat 40 und die 6900 XT als Vollausbau hat 80. Also es hat halt so ein bisschen den Zielbereich 3060 Ti von Nvidia oder 3060 in dem Bereich rum. Das war's auch schon. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Es steht zu hoffen, dass es vielleicht ein bisschen mehr Verfügbarkeit gibt, aber ich glaub's, wenn ich sehe.
Also zumindest sind die Preise der Grafikkarten ein bisschen gesunken. Sie sind immer noch übermäßig hoch.
Ja. Ja, aber ich meine, jetzt, wir reden hier von der Einsteigerklasse mehr oder weniger von fast 400 Euro. Da hast du damals, also damals meine ich halt so 900er Serie von Nvidia, da war das halt schon fast schon Oberklasse.
Ich wollte gerade sagen, Ich habe jetzt mal, wie gesagt, da hatten wir auch eine News, die das erst kritisch angesehen hat, aber trotzdem, userbenchmark.com kennt man ja. Und da hatte ich dann jetzt...
Ja, userbenchmark,
schwierig, ich weiß. Ich finde aber so im Vergleich mit alten Karten, neuen Karten ganz nett.
Ja, okay.
Und ja. Ich habe jetzt halt mal geguckt, also wie will man das vergleichen, aber leistungstechnisch liegt die irgendwo zwischen der 1070 und 1080. Klar, 8 GB ja. Speicher, bla bla bla, hin oder her. Aber technisch müsste die 1080 zum Beispiel schneller sein als die 5600 XT. Quatsch, was sag ich denn?
6600 XT.
Ja, warte.
Alles okay.
Genau, dann müsste... Vielleicht habe ich hier auch... Ja, da hat die 5600 haben wir jetzt gerade ausgespielt. Entschuldigung. Aber ja, es ist halt praktisch die 1050 Ti von vor ein paar Jahren sozusagen, die übrigens immer noch beworben wird als gute Einsteigerkarte.
Nee, 1050 ist weit unten.
Ja, ich meine jetzt vom Mindset, dass okay, ja. Bei AMD geht ja hier auch so, ja, das ist eine Einsteigerkarte. Denkst du so, Alter, das ist eine 400 € Einsteigerkarte. Für 400 € kannst du dir eine...
Das ist eigentlich so eine 150 bis 200 € wären das damals gewesen.
Eben, und das ist so...
Vom, ja.
Da kannst du ja fast das Steam Deck schon von kaufen. Ist so.
Ja gut, da ist es halt schon nochmal ordentlich drüber, aber ja, klar, du hast dann halt dann sonst nichts.
Ja, eben. Also ich finde 400 € auch viel zu teuer dafür.
Weil, ich meine, selbst wenn das Ding halt verfügbar sein sollte, ist es kein Grund zur Freude, weil einfach der allgemeine Preisniveau so stark angehoben ist. Ach je.
Eben, und ich meine, darf ich direkt überleiten zu einem noch viel traurigeren Thema?
Ja, natürlich.
Es ist, ich habe das heute, wo habe ich das gesehen? Bei Golem habe ich es gesehen, Stichwort Miniset. Erste Miner umgehen NVIDIAs Ethereum-Drossel.
Ach ja, oh je, ja.
Genau, die RTX 3600, Quatsch, 3060. Doch, 3600.
Ja, das war ja die erste mit der Bremse drin.
Genau. Die, eben diese
ich weigere mich, es Drossel zu nennen, weil ich da an Vögel denken muss.
Wie war das? Ja, wie stand es im Discord? Das ist ja Vogelbild. Das ist sehr schön. Genau, die Lighthash Rate war hier, wie gesagt, ja, eine Bremse drin von 40 mh die Sekunde, was auch immer, auf 20. Das heißt, eben halbiert und ja, jetzt gibt es die ersten Tools, die das umgehen. Ja, das, ich sag mal so, die Preise sind eh scheiße gerade, das ist wie es ist. Aber Ethereum ist ja auch in Richtung Ende, Proof of Stake kommt. Und ich glaube, viele Miner sind eh schon jetzt gerade auf, also die noch meinen, viele, viele Farmen werden ja aufgelöst und verteilt, gerade diese... Stichwort eBay Kleinanzeigen, gib Domha Rack ein oder was weiß ich, da werden viele, viele nette Leute einem zum Glück verhelfen und sagen, hier, ganz tolles Rack, kauf dir das von mir, ich zeig dir auch, wie du damit richtig viel Geld verdienst.
Ja.
Versuchen, das Zeug abzustoßen, weil sie halt keinen Gewinn mehr machen, weil die Preise sind halt kaputt, zum Glück, in dem Game, trotz Elon Musk. Aber ja, wie gesagt, im News bezieht sich einfach darauf, sie haben jetzt eine technische Möglichkeit gefunden, diese Hashrate wieder hochzuziehen, was theoretisch die Karte wieder wertvoller macht für Miner, wobei, wie gesagt, ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht weiß, wie sehr das den Markt überhaupt noch beeinflusst, weil ich subjektiv und von den News, die ich sehe, das Gefühl habe, dass diese ganze Ethereum-Boom eh ziemlich am Ende ist. Also ich glaube nicht, dass da jemand 200.000 € auf den Tisch legt und die Karten jetzt kauft.
Weil, nur zur Perspektive, also Bitcoin ist ja eh schon lange nur mit ASICs meinbar. Ja. Also mit dedizierten Rigs, die nur das können.
Ja.
Also das ist eh schon aus dem Game, was für uns als normale User angeht. Das wirklich Relevante ist Ethereum und da eben geht's am Ende zu. Das ist das, worauf wir halt jetzt so als jemand, der halt, gut, jetzt vielleicht nicht so wie ich, weil ich habe jetzt da immer noch diesen verdammten, ich muss in den nächsten Monaten einen PC bauen. Ich weiß nicht, es muss sein. Das ist,
ist eine Sucht.
Es kitzelt ja, da hinten am Kopf,
alle halbe Jahr ist kommt da dieser Drang raus, einen PC zu bauen. Ich werd schon hinhauen. Aber auf jeden Fall, das eben wird sich für uns als normale User auswirken, dass dann eben Ethereum nicht mehr gemeint werden kann in der bisherigen Form.
Da will ich mal unseren Zuhörern die Frage stellen, falls sie es wissen, weil ich frage mich ja die ganze Zeit, was ist der Ethereum-Nachfolger? Gibt es einen oder wird einer außer...
Ravencoin kenne ich, es gibt ein paar, Monero, Weiß nicht, ob das so ist, aber es gibt ein paar.
Es sind halt diese Altcoins, klar.
Ja, ja. Aber irgendeiner wird da mit hoher Wahrscheinlichkeit hochkommen.
Ja, die Frage ist ja, welche von denen systemisch ähnlich arbeitet. Also sprich, mit Grafikkarten,
bla. Raven.
Raven, okay. Ich glaube, sagt mir gar nichts.
Ja, ist Coin. Vollkommen. Ich habe jetzt mal aus Interesse mal ein paar gemeint und dann halt auch irgendwie nach einem halben Tag gesagt, okay, ich weiß, wie es geht, weg damit.
Er ist bei 5,055 gerade, jetzt 5,4 Cent. Und hat einen Hype Hype war auf 17 Cent und ist wieder runter eben auf 5. Und also quasi Anfang des Jahres, also ich finde das ja immer spannend, wie sich das entwickelt. Wenn man sich so die Monatsbilanz anguckt, war der eigentlich schon, war der bei 4,7 Cent zum Anfang Juli und ist jetzt eben bei 5 Cent. Und wo hat er denn seinen Peak gehabt? Oder muss er irgendwann, also der sinkt eher, aber ja, ich bin gespannt, was da kommt.
Das Besondere an Ethereum war ja, dass es eben ASIC resistant ist. Also, dass man es nicht gut mit ASICs meinen kann.
Ja.
Und es wird wahrscheinlich eine eben ähnliche Variante sein. Und dann werden wir mal schauen. Es wird eine neue kommen. Also, da mache ich mir keine Illusionen.
Das war bis jetzt immer so, ja.
Ja.
Also müssen wir jetzt alle Ravencoins meinen, sagst du?
Nö.
Nein, lieber nicht. Aber wie gesagt, war ja wirklich im März mal bei 17 Cent. Also es ist aber auch mehr ein Shitcoin als ein Altcoin gerade noch vom Preis her.
Ja.
Aber ja. Aber ich bin gespannt, was kommt. Ich wollte es nur mal sagen.
Ja, es gibt einfach so viele Fischer.
Ich will einfach gar nichts. Die sollen mich da einfach mit in Ruhe lassen, weil.
Ja, das Problem ist, ich hätte gerne die Freiheit, sozusagen, mich damit nicht beschäftigen zu müssen.
Ja, das ist richtig.
Weil, aber wenn du irgendwie so ein bisschen ernsthafter in dem PC-Tech-Ding drin bist, dann wirst du fast gezwungen, da reinzuschauen, weil, es ist ekelhaft.
Klingt wie Kriegsberichterstattung.
Grauenvoll.
Das ist.
Vor allem, was, es ist halt auch so auf Twitter, wenn du da irgend so da Leute halt so begegnen, du merkst, du siehst es denen in einem Post an, okay, der ist so ein Kryptotyp. Das merkst du, selbst wenn es um das Thema nicht geht.
Das ist so eins unter, also. Das ist noch ein bisschen drunter, aber kurz vor Querdenker, dieses auch unerschütterliche, ja, Freiheit und das ist ganz toll und Geld für alle und so, ja, aber das Geld kommt doch irgendwo her, das heißt, also.
Ja, das ist halt das so, das ist.
So.
Apropos, Geld für alle und so, irgendjemand mal was gehört von F2?
Was?
Was?
Ja, gibt's jetzt wieder irgendwelche Neuigkeiten mal?
Ach, zum Grundgehalt.
Ja, komischen, ja.
Ach, das ist.
Mit Geld für alle bin ich dabei.
Ja, ja.
Geld nehme ich immer gern, aber in hatten sie es nicht? Wo hatten sie es denn?
Nee, ich habe heute im Discord noch gesagt, wir wollen hier nicht politisch.
Und schon werden wir politisch. Also, ich wollte.
Politisch werdet immer ihr, ich nicht.
Das ist, ich bin hochpolitisch, mir gerade egal.
Ja, ich auch.
Das ist mir,
also wer mich außerhalb des Podcasts, ich meine im Podcast eigentlich auch, aber wer mich außerhalb des Podcasts kennt, der weiß, dass ich sehr politisch bin.
Wer mir persönlich auf Twitter folgt, kann sich davon auch ein gutes Bild machen.
Das meine ich zum Beispiel.
Ja, eben.
Oder in anderen Discords oder überhaupt.
Und überhaupt.
Oder auch so. Also wenn mir einer begegnet. Und ich meine, hier im Dorf, da ist ja, also hier im bayerischen Dorf, da weißt du ja schon, wo ja, okay. Ja. Nee, haben wir doch irgendwie technische Themen.
Ja, wir haben zwei sehr spannende Themen. Eine Revolution, die kein Mensch mitbekommen hat.
Okay, das klingt gut.
Das war es eher für Miep. Ich glaube, Miep kann da mehr mit anfangen als wir beiden.
Hm?
Kattel ich sag einfach mal Kettle, stellt erstes Natrium-Ionen-Akku fürs Auto vor.
Ach, das.
Ah, okay. Ah,
also. Genau, also Natrium-Ionen-Akku hatten wir tatsächlich schon mal gesprochen, vor einem guten halben Jahr, glaube ich. Und da war das mehr Science-Fiction als Realität. Ja, die kommen mal und das wird ganz toll und es wird super viel und ja, jetzt sind sie da. Tatsächlich mit
einer. Chinesischer Akkuhersteller Kattel.
Kattel.
Es klingt wirklich wie bei mir aus dem bayerischen Dorf.
Ja, es klingt auch ehrlich gesagt wie so ein deutsches Unternehmen. Ja, die Kattel GmbH, ja, die war schon immer in St. Peter-Hupfnen, ne? Das kennt man.
Ja, das ist meine, ja.
Das ist wirklich so. Die haben es, wie gesagt, geschafft. Die bauen auch Ionenakkus in China und haben jetzt eben es geschafft, mit Natrium-Ionen-Akkus zu bauen, tatsächlich mit einer Dichte von 160 Wattstunden pro Kilo, was ja schon sehr nah dran ist, was wir aktuell haben. Also in den chinesischen Tesla 3 sind zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat-Zellen drin, die eine Dichte von 170 Wattstunden pro Kilogramm haben. Also die ganzen Zahlen findet in diesem sehr guten Golem-Artikel. Ich finde den super, also zumindest habe ich es dann geschnallt. Das finde ich gut daran.
Der ist schön und übersichtlich, ja. Den habe ich mir vorhin auch mal durchgelesen.
Der ist super. Auch also wichtig ist zu wissen eben, dass es die erste Generation ist, die zweite Generation schon in Entwicklung ist und noch eine höhere Dichte haben wird, also ca. 200 Wattstunden pro Kilogramm. Und sky's the limit, wie man so schön sagt. Vorteil von denen erstmal ist eben mit Natrium etwas dritthäufigste Substanz auf der Erde. Oder ich sag so.
Nur Salz.
Ja, eben. Es ist halt auch ein Abfallprodukt in vielen Bergwerken. Es ist, liegt praktisch, was du willst, 50.000 Kilo, komm und mach's weg. Ich will's nicht haben. So nach dem Motto geführt. Und es kostet halt nichts. Und auch die ganzen Komponenten drumherum sind recht günstig. Und dadurch, dass man das jetzt geschafft hat, kann man jetzt endlich günstige und umweltfreundliche Akkus herstellen, viel umweltfreundlicher als die aktuellen Akkus. Und einziger Nachteil in der ganzen ist, dass halt der Platzverbrauch etwas größer ist. Spricht hier teilweise von.
Da hätte ich jetzt zum Beispiel im Keller kein Problem.
Ja, eben. Also das war ja die erste Anwendung, sagt man eben stationär oder groß, Stichwort LKWs. Da steht die große Elektro-Revolution ja noch so ein bisschen aus. Und wenn du jetzt sehr kostengünstig etwas größere Akkus bauen kannst, ja, mei, interessiert doch keinen Wind, was in deinem Scania, MAN, VW, was auch immer.
Ich fand vor allem interessant, das wird im Artikel ja auch angesprochen, die Kombination einfach aus diesem Natrium-Akku und dem Lithium-Ionen-Akku, weil du eben die Vorteile dann verbinden kannst. Der ganz, ganz, ganz große Vorteil, finde ich, der hier angesprochen wird, ist, dass der wesentlich kältestabiler ist.
Ja, ja, genau.
Was gerade für Fahrzeuge, die ja draußen sind und nicht jeder hat eine Garage oder sowas, doch deutlichen Vorteil macht. Wenn du dir überlegst, du hast, keine Ahnung, ein Elektrofahrzeug, das hat, sagen wir mal, 300 Kilometer Reichweite. Das sind jetzt so die günstigen tatsächlich noch inzwischen. Also 300 Kilometer ist schon, was man eigentlich ganz gut bekommt. Dann hast du draußen minus 8 Grad, weil halt irgendein scheiß kalter Wintertag. Dann kann es sein, dass du plötzlich davon nur noch 80 bis 100 Kilometer fahren kannst. Und auch das Aufladen nicht so schnell geht, weil der Akku zu kalt ist, wenn du nicht ein moderneres Auto oder höherwertiges Auto hast, das den Akku auch temperiert.
Das ist ja das Stichwort, höherwertig. Das heißt, wenn ich den Akku temperieren muss, muss ich wieder Technik verbauen, die Geld kostet.
Ja.
Ja. Das ist ja das. Auf jeden Fall ist das halt, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende News. Also die Golem hat ja dem auch ganze 4 Seiten gewidmet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil ich sonst in den Mainstream-Medien oder sonst wo davon gar nichts mitbekommen habe, es ist so ein bisschen untergegangen. Genau. Preußisch Blau wird immer wieder erwähnt. Da bin ich raus. gehört habe ich das schon mal.
Preußisch Weiß steht auch da. Also.
Ja, es ist. Wir können nur Worte wiederholen. Aber interessant ist halt, was auch im Artikel nochmal erzählt wird, dass halt in Europa das ja, sagen wir mal, es wird ein bisschen überspitzt dargestellt, aber eben, dass es in Deutschland kein Interesse daran gab, diese Technik zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, dass jetzt erst die Chinesen das gemacht haben. Weil ich glaube, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, wenn tatsächlich die Machbarkeit dargestellt wird. Und auf jeden Fall sind wir da auf einem sehr guten Weg, endlich Energieträger zu haben, die Umwelt nicht stark belasten. Und dass wir einfach mit unseren Ressourcen gut haushalten können. Vielleicht da auch nochmal der Hinweis, dass, glaube ich, am 28. Juli war wieder der Tag, wo wir mathematisch berechnet so viele Ressourcen auf der Erde verbraucht haben, wie die Erde in einem Jahr regenerieren kann. Vielleicht da nochmal dahingehend betrachtet.
Auch aus einem ganz praktischen Grund, also rein aus der wirtschaftlichen Seite jetzt betrachtet, ja, hast du ja auch noch den Vorteil, dass diese Akkus leichter sind, was ja gerade, wenn es um Verbrauch und so geht, auch nochmal einen Vorteil gibt. Also die sind zwar größer, aber dadurch, dass die ja eine geringere Dichte haben, nicht nur geringere, also die sind halt leichter. Auf dieselbe Menge gesehen sind die leicht, auch wenn sie ein bisschen größer sind. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, du kannst dann zwar, brauchst du irgendwie 2-3 Zentimeter mehr, um dir diesen Akku einzubauen, aber du hast im Endeffekt trotzdem halt Energie für die Fortbewegung gespart, brauchst weniger quasi Gewicht dazu rechnen. Das ist ja, finde ich, auch bei den kleinen, gerade den Hybridfahrzeugen immer das große Manko. Damit wäre vielleicht auch bei manchen Sachen wieder Hybrid interessanter, weil gerade bei den kleinen Wegen, das, was du durch den Hybrid sparst, hast du ganz oft schon wieder draufrechnen müssen, einfach weil der Akku so schwer ist. Und dann noch den zusätzlichen, weil du halt den Elektromotor hast und den Benzinmotor, das ist dann so viel schwerer, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Also wenn du dir überlegst, so ein normaler Kleinwagen, sagen wir so ein, keine Ahnung, Toyota Yaris oder so, der braucht seine 6-7 Liter, ja? Mhm. Und wenn du den halt als Hybrid fährst, braucht er auch 6-7 Liter. Das ist halt der komplette Schmarrn dabei, weil, also außer du fährst ihn wirklich nur in so kurzen Strecken, dass du den halt als reinen Hybrid mal rein elektronisch fahren kannst, so, keine Ahnung, die 2 Kilometer zum Einkaufen, da würde ich jetzt aber auch schon wieder argumentieren, ja, eigentlich braucht man dafür kein Auto. Das ist, naja, ein bisschen schwierig.
Das ganze Problem, oder ja, wie gesagt, ich mag Hybride von der Logik her überhaupt gar nicht, weil für mich nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war jetzt so eine Übergangstechnologie oder Übergangstechnologie klingt so nett. Das war eine Technologie, das war so eine Marketing-Technologie für mich. So eine Technologie, die sagt, ja, das gibt es hier und ist auch ganz toll und umweltbewusst, so ein bisschen Greenwashing. Besitzungen behaupten, dass 80% aller Firmenwagen, die Hybrid sind, das Kabel noch eingeschweißt hinten im Kofferraum liegt.
Beim Plug-in-Hybrid ist es leider sehr oft der Fall, dass die von den Firmen auch nur gekauft werden, weil die quasi da staatliche Subventionen dafür kriegen.
Der ist einfach billiger, das Fahrzeug. Und das macht gesamtwirtschaftlich natürlich keinen Sinn zu, ja, nee, wir wollen den Hybrid ja aber gar nicht laden, dann kaufen wir doch lieber das teure Fahrzeug. Das macht ja keiner, das ist ja Quatsch. Auch der Wiederverkaufswert ist vielleicht dann sogar noch ein bisschen besser.
Ja, vor allem macht dann, also für nur Langstrecke fahren, macht ein Hybridfahrzeug halt auch einfach keinen Sinn.
Ja. Wobei eben, und wie gesagt, und wenn du jetzt einen Vollstromer hast, die Akkukapazitäten werden immer besser. Wir sind wirklich nicht weit weg mehr von einem schönen Diesel. Wenn du möchtest. Also wie gesagt, lass doch mal 2-3 Jahre noch mal ins Land gehen mit den neuen Natrium-Ionen-Akkus, die jetzt dann hoffentlich generell kommen werden, haben wir auch kein Ressourcenproblem mehr. Nicht mehr irgendeine Scheiße da reinzustopfen, die sowieso selten ist. Stichwort seltene
Erde. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei dem schafft, die Energiedichte noch ein bisschen höher zu setzen und das Gewicht beizubehalten, weil ein bisschen was scheint ja auch noch zu gehen. Die sind ja noch in der ersten Generation. Ja. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich dann vielleicht auch einen sinnvollen Hybrid geben kann damit, weil du eben ein bisschen weiterfahren kannst, nicht das Gewichtproblem hast, also nicht nur, keine Ahnung, 20 Kilometer rein Hybrid fahren kannst, sondern sagen wir mal 100 und mit den 100 kannst du dann schon wieder mehr anfangen. Das wäre dann zum Beispiel als Alltagsauto, dass du ihn im Stadtverkehr rein Strom fährst und dann nur tankst, wenn du weit wegfährst, was jetzt die perfekte Übergangstechnologie wäre, bis eben ein weites Ladenetz aufgebaut ist.
Gut, Tesla wird ja alle Ladestationen freigeben für alle Fahrzeuge. Also sprich, das große Ladenetz wirst du bald sowieso haben. Und das Zweite ist halt so dieses, ich sehe, also die Anwendung sehe ich dann eher so, keine Ahnung, wir hatten jetzt gerade die Flut, irgendwelche größeren Fahrzeugen, die kurzfristig dann nochmal was überbrücken müssen oder so. Es gibt ja verschiedene Anwendungen davon, aber ja, ich bin zu sehr Freiburg, aber ich sehe und hoffe dann vielmehr, dass es sowieso technisch gar nicht da so viel Aufwand mehr betrieben wird, sondern direkt in den Stromer geht. Dass wir wirklich dann irgendwann kommen, okay, du fährst halt dann 600, 700 Kilometer mit dem Stromer, dann brauchen wir nicht über... Und ja, stimmt, das haben sie ja auch noch gesagt, das hatten wir ja auch gar nicht erwähnt, also zwei Dinge noch, dass der Akku nächstes Jahr zur Verfügung stehen wird in der Produktion, dass er auch realistischer Wert ist und zweitens, dass er halt eben... gesagt, dass durch die Kälte nicht so beeinflusst ist, entsprechend das Anführungszeichen tanken dann weniger problematisch. Ja, und wenn du dann halt so 20 Minuten brauchst, bis der Wagen vollgetankt ist, ja, mach ich's auch okay.
Und aus all diesen Gründen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt auch sehr, sehr schnell in der Wirtschaft Anwendung findet, weil es ist billiger, es hat ein paar Vorteile gegenüber den Lithium-Ionen-Akku als einziges. Wie schon gesagt, mit der Temperatur, mit der schnelleren Ladefähigkeit und so weiter. Das, denke ich, ist schon Grund genug, dass sich das ganz schnell jemand schnappen wird, um zu gucken, okay, kann ich das irgendwie bei uns mit einbauen?
Jetzt stell dir mal eben einen großen Logistiker vor mit LKWs. Ein schöner Bereich ist halt eben Paketwesen, Wechselbrücken. Die fahren ja den ganzen Tag Wechselbrücken von A nach B. Das sind gar nicht so, also wir reden jetzt nicht von den großen Schleppern, die anderthalb Tagestour nach Italien machen. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber ich rede jetzt hier eben von dem, ja, wie viele Pakete sind denn unterwegs? Also DPD, GLS, DHL, die sind da alle gleich. Die haben Unternehmen, Speditionen, die fahren von Zentrum X zu Zentrum Y. Das sind meistens Strecken zwischen 50 und 100 Kilometern im Schnitt, soweit ich das weiß. Es gibt wahrscheinlich auch größere Strecken, aber so verteilt sich es häufig. Und ja, und dann hast du da einen, der hat sowieso ein Riesendach, packt da alles voll mit Solarzellen und kann ewig viel Diesel sparen, weil er seine halben LKWs voll knallt mit dem eigenen Elektrostrom, den er von seinem Dach zieht. Ich meine, hallo, wie geil wäre das denn für alle? Umwelt und...
Du bräuchtest nicht einmal das, wenn du dir überlegst, gerade bei dieser Art von Transport, die du jetzt angesprochen hast, wenn du einen sehr kurzen Ladezyklus bloß brauchst, dann du musst ja so einen LKW auch beladen und entladen, wenn du das natürlich quasi schaffst, rein in der Zeit reinzubringen und wenn es bloß eine Viertelstunde ist, weil die brauchst du ja auf jeden Fall, weil du halt auch abfertigen musst und so weiter. Sobald du quasi keinen Zeitverlust dadurch hast, ist das Ding eigentlich optimal.
Ja, das geht eher in die Richtung, bei Wechselbrücken hast du gar nicht die hohe Zeit, also in der Regel, also wenn bei großen Umschlagplätzen, also Wechselbrücken, wer es nicht kennt, gibt ja diese, die sehen aus wie so ein bisschen wie kleinere Hochseekontainer, dann fährst du quasi den ganzen hoch, machst vier Beine runter, fährst wieder runter und dann bist du raus. Dann ist das ganze Ding abgeladen. Das Rangieren innerhalb von Paketbereichen machen dann kleinere Fahrzeuge vor Ort. Das heißt, du stellst in der Regel, also du hast einen 40-Tonner mit, also LKW mit Anhänger, stellst die zwei Wechselbrücken ab, packst zwei wieder drauf und bist quasi in 10 Minuten wieder vom Hof und fährst zum nächsten Bereich. Nichtsdestotrotz musst du ja Pausen machen. Das heißt, du hast ja Fahrpausen etc. Allein in der Fahrpause kannst du das Ding anschließen, das Ding ist wieder voll, fertig. Oder voll genug. Und ja, wenn die Zyklen das aushalten, das Natrium-Ionen-Akku konnte ja diese Zyklen, kann ja diese Zyklen identisch aushalten oder vielleicht auch mit der Mischtechnik. Wie gesagt, das sind alle Szenarien von einer Erstgenerations-Akku. Und dass es jetzt schon in eine Richtung geht, die wahrscheinlich sehr, sehr schnell viel wirtschaftlicher wird als so ein dreckiger, beschissener Diesel-LKW, der laut polternd durch die Gegend ballert.
Und wenn du bloß einen kleinen Zusatzakku mit reinbaust, dass du sagst, dein Lithium-Ionen-Akku wird von dem dann zusatzgespeist oder so, dann hast du eine Kältereserve, hast du eine Schnellladereserve, wenn du nur 5 Minuten kurz an die Station ran kannst und solche Sachen. Also da tun sich ganz viele Möglichkeiten auf.
Ja, eben. Und wie gesagt, Geld regiert die Welt, hatten es letzte Woche schon erzählt.
Ja, und es ist billiger, allein deswegen wird es schon Abnehmer finden.
Und dann können sich diese ganzen, ja, aber mein Diesel, ja, dann heirate deinen scheiß Diesel, fallen halt noch, bis er kaputt ist. Mir gerade egal, aber
der Diesel war ja zuletzt jetzt bei der Flut wieder relativ im Fokus, wo dann diverse Menschen gemeint haben, ja, schau her, das Dieselfahrzeug, das fährt doch durch die Flut.
Ja. Mhm.
Und wurde dann halt 5 Meter weiter abgeschleppt. Und erstaunlicherweise braucht ein Diesel auch Luft zum Verbrennen. Wer hätte das gedacht?
Seltsam. Kann es sich nicht aus dem Wasser ziehen, da ist doch auch Luft drin.
Ja, ich meine, ja, Kiemen, vielleicht noch eine andere Sache.
Dafür gibt es ja die Amphibienfahrzeuge. Das wäre dann sehr praktisch gewesen in so einem Gebiet.
Ich meine, das ist halt so, wenn es dann immer so denkt, ja, der Diesel, der kann da durch was. Nein, das ist diese klassischen Safari-Fahrzeuge oder was auch immer, was man da so sieht dann manchmal.
Geiler
Die haben einen Ansaugrüssel ganz nach oben.
Stichwort Unimog. Ja, klar. Ja. Also wenn du mit einem Unimog so dadurch fährst und auch als Unimog-Fahrer vom THW oder was weiß ich was, fährst du nicht im Gewässer, wo du nicht weißt, wie tief das ist. Das ist halt einfach so.
Und theoretisch kannst du halt, wenn es beim Elektrofahrzeug alles abdichtest, kannst besser durchfahren, weil der braucht halt kein, der braucht nichts ansaugen.
Ja.
Ja. Aber
Da gibt es ja auch wilde Sachen. Also es gibt, weiß nicht, ein schwedischer oder skandinavischer Hersteller, der jetzt eben Fahrzeuge mit Solarzellen ausstattet, die einen gewissen Grad wieder zurückholen. Natürlich ist es ein bisschen Humbug einerseits, aber der Wirkungsgrad ist wohl mittlerweile so gut genug, um ein Stück weit das aufzuladen, gerade wenn du den Wagen eh rumstehen hast. Wäre auch ein super Szenario, den abgedichtet als Unimog. Unimog ist die Marke der Mercedes-Benz-Werk, glaube ich. Direkt sogar noch. Stell mir gerade so einen Unimog vor mit so Solarzellen überall oben drauf. Oder der ja so aufspannt, was weiß ich. Und dann im Katastrophengebiet sitzt und dann einfach sich Strom zieht. So. Und dann noch schön die Tesla, ja, beziehungsweise die SpaceX-Satellitenschüssel draufknallt und dann erstmal Internet versorgt. War ja auch so ein Szenario.
Ein Penis.
Oder ein Penis. Ja, das ist aber Amazon. Das ist aber Amazon. Nicht vergessen.
Ja, klar.
Ach, der riesengroße fliegende Penis.
Oh Gott, Jeff Bezos.
Es ist einfach. Das ist
ja, anderer großer Konzern. Ich weiß nicht, wollt ihr noch über Batterien und Akkus reden?
Ich glaube, da sind wir erstmal durch.
Ich glaube, das passt jetzt, ja.
Ja, dann hätte ich jetzt nämlich noch über den großen anderen, nämlich Intel, was über Blau, über Team Blau.
Ui.
Ja, sie haben ihre Produktionsnodes umbenannt.
Wow.
Also, wir haben jetzt nicht mehr 10 Nanometer Super FinFET Enhanced Super FinFET, sondern es wird jetzt genannt Intel 7.
Okay.
Und der geplante Intel 7 Nanometer Prozess, der heißt jetzt Intel 4.
Ah, ihr seid doch.
Und der geplante 5 Nanometer Prozess heißt jetzt Intel 3.
Was ist denn falsch mit denen?
Ich wollte gerade sagen, Twix heißt jetzt Rider, aber so stimmt das ja gar nicht, weil das ist schon ziemlicher Bullshit.
Ja, das ursprüngliche 3-Nanometer-Ding heißt jetzt 20 Engström.
Selbstverständlich.
Kann man rausfinden, wer die benennt und den Drohbriefe schicken?
Hör bloß auf.
Ich würde erstens dürfte das tatsächlich passiert sein, weil es ist Internet. Und zweitens.
Ja, Leute, bitte nicht ernst nehmen. Bitte nicht machen.
Würde ich vermutlich schätzen, dass das eher dann aufgrund der Initiative des jetzt neuen CEO geht. Und es klingt lächerlich, aber es ist der richtige Move. Weil Die ganzen, also sie sagen jetzt da keine, also bei Engström, das ist tatsächlich wieder eine Größeneinheit, was wieder doof ist.
Ja.
Während die ganzen Intel 7, 4 und 3.
Ich meine, das ist wenigstens eine Nummerierung, das sehe ich ja noch ein, aber die Engström.
Genau, das ist. Genau, weil das ist erstmal eigentlich nur ein Marketingbegriff und das ist nicht dumm, weil in den Produktionsnodes bei den Fabs, also TSMC, Samsung, Intel, GlobalFoundries und irgendwas, das ist eigentlich nur noch, weil alles geht irgendwie, wonach nimmst du die ganzen Nanometer-Gedöns? Das ist es der Abstand zwischen den Transistoren, der Abstand zwischen den Gates um die Transistoren. Es ist vollkommen willkürlich. Und wenn man es genau nimmt, ist der bisherige 10-Nanometer-Prozess von Intel, ich habe es ja öfter schon mal angesprochen, der ist ganz, ganz grob vergleichbar mit dem 7-Nanometer von TSMC. Und jetzt haben sie halt dann mehr oder weniger ja willkürlich umbenannt. Das, was bisher 10-Nanometer plus plus ist sozusagen, haben sie jetzt halt auf Intel 7 benannt und dementsprechend entspricht eher dem, was man kennt, wenn man im Enthusiastenbereich unterwegs ist und sagt, ja, TSMC 7 Nanometer, das ist nur ein bisschen der Begriff. Und jetzt gehen sie damit eher konform. Ja, aber es hat natürlich auch ein bisschen also in der Enthusiastengemeinde Spott hervorgerufen. Aber es ist, das Problem war nicht, dass sie es umbenannt haben. Für mich, das Problem ist, dass sie es jetzt erst umbenannt haben.
Ich bin ja dafür, dass sie das Ding Source Streaming nennen.
Ah. Ja. Genau, das kam auch vor.
Wer wissen will, was ich meine, darf gern googeln. Danke.
Ja. Naja, aber der Vergleich kam auch vor.
Also, habe ich mir gedacht.
Wie gesagt, jeder darf bitte Surströmming googeln.
Bitte nur googeln, nicht die Videos dazu angucken, danke.
Das geht, aber auf jeden Fall nichts mit Riech oder so Funktionen. Also ich, das ist, nee, das macht es selber.
Aber warum wird jetzt was mit 10 Nanometer 20 Angst drüber? Bei!
Nee, das ist halt dann das, was nach der Nanometer-Angelegenheit bekommt. Was doof ist, weil 20 Angström sind eigentlich 2 Nanometer.
Ja, eben.
Ah, und ja, das ist so,
Weil ein Angström ist 10 hoch minus 10 Meter und ein Nanometer ist 10 hoch minus 9 Meter. Das ist eigentlich nur einfach die nächstkleinere Einheit.
Ja, klar, aber das ist nicht mal eine reguläre Einheit, weil die reguläre nächste Einheit wäre Pikometer. Und vor allem die anderen sind Marketing.
Ja, also Engström wird halt hauptsächlich in der Kristallographie und der Chemie benutzt. Also das ist eigentlich so meine Wellenlänge im wahrsten Sinne.
Ja, klar. Das Problem ist halt, die anderen, also 7, Intel 7, 4 und 3, das sind alles Marketingbegriffe. Drum steht da auch nichts mehr dabei. Da steht nicht Nanometer oder irgendwas dabei. Das sind einfach nur diese Ausdrücke.
Ja, ist okay.
Genau.
Die Nummerierung macht dann zwar immer noch keinen Sinn, aber okay.
Genau, klar eben. Aber da fangen sie auf einmal an, wieder reguläre Einheiten zu verwenden. Mit Angström.
Das ist
doch dann falsch.
Ja, natürlich. Und vor allem in der regulären, in der internationalen Schreibweise ist es einfach ein großes A. Und ein großes A mit einer Zahl davor ist für mich was anderes. Das sind
nee.
Ampere.
Das ist kein A, das ist ein A mit einem Kringel obendrauf.
Richtig, aber so schreiben sie es nicht.
Tauri.
Ach so, das auch nicht.
Ja, genau.
Ich sag, wie es ist. Also, Szenario. Japan, 2020. Später Herbst. Ein gewisser Marketingmensch wurde von einem großen Unternehmen namens Nintendo auf die Straße gesetzt und er macht sich auf den Weg nach Norden. Dort angekommen, wurde von einem netten Menschen von Intel begrüßt und ihn eingeladen, bei sich in Unternehmen zu arbeiten. Blende, Sommer 2021. Dieser Mensch ist nun für die Benennung der Artikel verantwortlich. Ja, das ist wirklich so ein Nintendo-Move, könnte man sagen. Ich sag's, wie es ist. Also das ist so.
Nee, Nintendo würde einfach dann sagen, 10 Nanometer, jo.
Ja, das ist. das ist jetzt 10 nach.
Also, wie gesagt, ich verstehe die erste Umbenennung, verstehe ich vollkommen, weil selbst die regulären Nanometer-Angaben sind einfach willkürlich. Aber das letzte ist halt einfach so.
Dann mach doch irgendwas.
Dann nummeriert es doch einfach durch. Oder, ja. Wirklich.
Oder nimmt halt Omega, Beta, was weiß ich was, nimmt irgendwas. Kyrillisch, mir egal.
Und ich meine, Intel, das Schlimmste ist halt dann auch, wir haben jetzt im Herbst voraussichtlich Leak-Welt, Alder Lake, also die 12. Generation. Es wird ja nicht besser mit den Bezeichnungen. Wir sind jetzt bei 12 und dann wird es vermutlich nur die High-End-Varianten kommen.
Mit dem 1511 habe ich was Varianten und Intel betrifft ja eher abgeschlossen im Leben.
Ja, es sind nur die Ks und die 8 und.
Keine Fs?
Nee, mit den Kernen, da kennt sich ja eh keiner so aus mehr mit den großen und kleinen Kernen und.
Big Little, bla bla. Ja, ja,
und dann eben nur die Z-Variante vom Mainboard und nur die Varianten vom wahrscheinlich. DDR5, es wird halt unglaublich sauteuer. Es geht dann eigentlich nur noch darum, dass die möglichst mit der höchsten Variante einfach die Benchmarks anführen können, weil das einfach dieses Mindset ist.
Die sollen sich ihre Benchmarks sonst wo anstecken. Ich sag's, wie es ist. Das ist während AMD einfach einen Haufen Prozessoren und alle kaufen Zen 2, 3.
Also, bevor es jetzt zu negativ klingt, ich will und wir brauchen gute Konkurrenzkampf.
Ja.
Wir brauchen das. Und Intel macht doch halt nicht so einen Scheiß die ganze Zeit.
Ja, es ist ja vor allen Dingen Marketing-Blabla. Das ist ja das Komische, neben dadurch, dass es keine Prozessoren gibt, aber ich verstehe nicht, wie jemand da sitzt und sagt, okay, wir machen jetzt eine Roadmap für 2021, lass uns zum Sommer einfach alles komplett umbenennen, dass keiner mehr versteht, was wir Prozessoren haben und im Herbst einfach nur noch sauteure Benchmark-Siege rausbringen, die sowieso nicht verfügbar sind. Ja, das ist ein guter Plan. Damit werden wir Gewinn machen.
Gut, ich meine, mal ganz ehrlich, die meisten interessiert es nicht, wie das Ding jetzt heißt, wo es gefertigt ist.
Das ist richtig.
Es ist nur so der Enthusiastenbereich, der sich ein bisschen lustig drüber macht. Aber sie brauchen einfach wieder jetzt richtig sinnvolles Zeug.
Ja, sorry, aber ich komme da nicht drüber weg. Das war was 20 Angstrüm nennt. Das ist überhaupt gar nichts mit. Warum?
Ja, das ist natürlich.
Das
ist
richtig.
Dass man das umbenennt, okay. Dass man das irgendwie anders benennt, okay. Dass man die Zahlen willkürlich setzt, könnte ich mich auch schon drüber aufregen, aber okay. Aber warum nenne ich was 20 Jahresström, das gar nichts mit 20 Jahresström zu tun hat? Das ist doch.
Ja, sie nennt es ja auch in ihrem Slide von der Roadmap The Angstrom Era of Semiconductors.
Ja, dann sollen sie doch mal was in Angstrom machen, Idioten.
Oi. Ja, das steht halt da für erstes Halbjahr 2024.
Mhm. Dann nennt doch dieses Ding, das ihr dann im ersten Halbjahr 2024 entwickelt, irgendwas mit Angstrom.
Ja, die Sache ist halt die, alle auch in dem Enthusiastenbereich sind so, ja, okay, es klingt alles ganz nett. Wir wollen aber erstmal Produkte sehen, weil da war Intel in den letzten Jahren nicht so toll. Gebt uns was in die Hand. Wir wollen es fühlen, wir wollen es, wollen damit PC bauen, wir wollen PC, okay.
Nee, es kommt wieder durch. vielleicht haben wir ja bald ein paar andere Prozessoren, dann leite ich mal über zu etwas, was ich noch im Discord gesehen habe, wo ich auch kurz dazu geschrieben habe, Stichwort TSMC, die angeblich die Fertigung von 3 bzw. 2 Nanometer überlegen, in Deutschland eine Fabrik aufzubauen.
Ja, das wäre natürlich nicht schlecht.
Richtig, da war ja, verlinkt wurde ein Artikel zu Tom Zartwey, den werden wir jetzt auch nochmal verlinken, der eher negativ sich darüber ausgelassen hat. Ich für meinen Teil sage, was hier komplett unterschätzt wird, ist die politische Komponente. Also wenn jetzt TSMC hier steht und sagt, ja, also als taiwanisches Unternehmen auch noch. Wie gesagt, das ist politisch auch durchaus interessant für Europa, dass es eben kein chinesisches Unternehmen ist. Und sie sagt, ja, wir sind der größte Chiphersteller der Welt, es gibt keine Chips und wir würden jetzt in Deutschland gerne eine Fabrik aufbauen, die quasi tot irgendwo rumliegen die ganze Zeit gerade geführt. Die Möglichkeiten plus Anbindung plus bla bla bla, das ganze Weil mit, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt da Leipzig und so, ne?
Man darf nicht unterschätzen, dass Global Foundries auch wieder sehr aktiv geworden ist. Und die haben ein Werk bei Dresden.
Eben, stimmt, das meinte ich, ja. Und da passiert ja auch was. Und ist nicht nur das. Stichwort Tesla. Guck mal, wie die Leute abgegangen sind von den ganzen Baumgrundwasserthemen, die, wie gesagt, wir hatten es besprochen. Anderes Thema. Nicht so kritisch sind wie eigentlich angenommen. Wenn die dann kommen, die Politik steht halt Schlange bei denen. Wir sagen, ja, wir machen jetzt hier eine Fabrik auf mit 3000 Mitarbeitern und werden hier Chip-Prozessoren bauen, weil die gibt es auf der Welt gerade nicht und jeder will Chips haben. Ja, Entschuldigung, die werden ja eingekauft. Das ist ja der politische Wille dann auch.
Wollte ich gerade sagen, da gehen wir jetzt aber wieder ganz stark ins Politische, weil wir leider sehen müssen, dass unsere politische Riege keine Ahnung hat, was gerade in diesem Hightech-Bereich los ist.
Genau, 2 Nanometer, 3 Nanometer ist irrelevant für Kfz, also mehr oder weniger.
Abgesehen davon, aber überhaupt so, die hören so, ja, Chips sind wichtig, wir müssen jetzt unbedingt Chip-Hersteller holen und die haben keine Ahnung, was darunter, was das Ganze, die Infrastruktur, was auch einfach im 2 Nanometer, das interessiert erstmal jetzt gar niemanden und gerade nicht die Wirtschaft vor Ort.
Nee, das wird Mercedes-Benz egal sein, zumindest in den nächsten paar Jahre, was da gebaut wird, weil davon wird in deren Elektrofahrzeugen, die übrigens sehr gut sein sollen, nicht passieren. Aber ich wollte es eigentlich nur mal ausholen. Ich will da gar nicht das Riesenthema haben, weil ich habe eigentlich noch ein Thema, was super klein ist, aber super spannend finde.
Darf ich noch mal kurz?
Gerne.
Da muss ich noch was auf. Also gerade wir hatten es vor einigen Wochen im Discord vor allem wegen des neu eröffneten Werks von Bosch mit den 65 Nanometern.
Ja.
Und das war halt so, das wurde leider von Hardware-Video-Thema von GameStar aufgerufen und da wurde dann auch erwähnt, dass man habe dort angefragt, ob man in dem Werk eventuell PlayStation 5, es tut alles weh, PlayStation 5 fertigen könnte und das ist so, jeder, der nur annähernd mit dem ganzen Bereich etwas zu tun hat, das hat so Schmerzen bereitet, weil es ist so auf so vielen Ebenen falsch. Ich meine,
ich versuche einen Vergleich zu finden, aber es fällt mir schwer. Es ist so ein bisschen, keine Ahnung, als würdest du eine Ziegelei anrufen und nach Legostein verlangen. Also
ja,
vielleicht das.
Ja, okay, das kommt ungefähr hin, ja. Weil also erstens kannst du nicht, also wer nur einfach mal nur googelt Specs PS5, dann kriegst du sofort Zen 2, 7 Nanometer, irgendwas. Das kriegst du sofort. Und dann merkst du schon, okay, 65 Nanometer, Bosch, irgendwie passt es nicht. Und also allein das, und dann sind halt so, du kannst auch, wenn jetzt zum Beispiel Samsung 7 Nanometer hat und TSMC 7 Nanometer, dann ist es nicht austauschbar. Ja. Das sind verschiedene Prozesse, das sind verschiedene Bibliotheken für die Fertigung. Das ist einfach, du müsstest quasi, also AMD hat ihre Prozessoren, CPU, GPU, Chips für TSMC 7 Nanometer gefertigt. Die haben die designt dafür. Würden die jetzt sagen, wir wollten einen Teil auf Samsung auslagern, müssen die nochmal das Ganze neu anfangen.
Mal davon ab.
Also nicht ganz neu, aber die müssten das komplett nochmal redesign, damit es dort reinpasst.
Das kann man ganz, ganz, ganz einfach und auch in allen Bereichen so sagen, Nur weil etwas ähnlich klingt, heißt es nicht, dass es ähnlich hergestellt wird. Und selbst wenn es ähnlich hergestellt wird, es ist heutzutage so, dass alle möglichen Maschinen super spezialisiert sind. Mhm. Und wenn man da keine Ahnung hat, sollte man einfach mal die Klappe halten oder sich da genauer vorher drüber informieren. Ich hatte dasselbe Thema und deswegen tut mir das innerlich auch so weh, wenn du das erzählst alles. Weil es gab, war ja genau dasselbe Problem, wie es dann hieß, mit der Fertigung von den Impfstoffen. Ja, und dann, wenn die Medikamente herstellen, dann können die ja auch den Impfstoff schnell herstellen und die von dem Werk, die den Impfstoff herstellen, können ja den Impfstoff herstellen. Nein, das sind völlig andere Prozesse mit anderen Geräten, die du dafür brauchst. Selbst wenn du die richtigen Geräte hast, dann müsstest du die neu anpassen, neu einstellen, vielleicht sogar umstellen, einen kompletten Prozess anders machen.
Ja. Das Konzept ist das gleiche.
Ja, also, es ist genau dasselbe Konzept, wie das da ist.
mRNA-Impfstoff hat über 10.000 Einzelprozesse in der Herstellung.
Das fand ich glaube ich sofort.
Ja, ich wollte sagen, keine Ahnung, aber
habe ich jetzt
klingt nachvollziehbar.
Ist jetzt auch nur Straßenwissen
vom System. Aber das ist halt sowas und das Problem ist halt jetzt wirklich konkret auf jetzt das Video damals. Es ist egal, wenn es irgendeiner behauptet, aber GameStar hat halt eine Reichweite. Und wenn dann so, ich meine ja in den Kommentaren waren viele Leute, die gleich gesagt haben, Moment, so nicht. Also da hast du zwei Probleme. Erstens, viele Leute, die keine Ahnung haben, werden falsch informiert. Das ist schlecht, sehr schlecht. Dann, die Leute, die Ahnung haben oder wenn es nur annähernd da ist, die sagen, hey, Moment, was für ein Scheiß reden die da? Das beschädigt die Marke. Also es ist einfach nur...
Genau, wenn sie da schon Bullshit erzählen, wie ist es dann bei Sachen, wo ich mich nicht auskenne, da kann ich mich ja nicht mehr drauf verlassen. Das ist der Eindruck, und, der bleibt.
Und das ist halt wirklich, weil gerade, ich meine, ich habe ein bisschen Beziehung zu GameStar und allein schon deshalb tut's mir weh und
ich sag,
halt echt schwer.
Ja, ich meine, vielleicht, ich versuche es mal andersrum zu sehen, weil ich es mal gerne eine andere Perspektive nochmal einnehme. Hier will ich auch, also A, ja, ist kacke, ist doof, aber ja, haben alle jetzt mitbekommen und vielleicht kann man dann auch ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen. Es wird ja einen Grund geben, warum das passiert ist, da wird irgendjemand sich hingesetzt haben. Und wollte das machen und war engagiert und hat es dann getan und hat vielleicht den einen oder anderen dann nicht gefragt, den hätte fragen sollen, denn ist halt in die Hose gegangen. Passiert.
Irren ist menschlich, ja. Das darf man schon sagen.
Ich bin
natürlich.
In den letzten Monaten so ein bisschen, wie gesagt, ich bin ja auf Twitter unterwegs, bin so ein bisschen dieser Hyperempörung, will ich es mal nennen, ein bisschen abtrünnig. Ich meine, ja, da hat jemand Scheiße gebaut, ja, das ist eine dumme Sache und das ist halt für eine Marke dann nicht so gut, wenn das jetzt aber dann heißt, ja, wir haben dabei Mist gebaut, das war so nicht geplant, wir wollten einfach, da war jemand ein bisschen überengagiert, weil so klingt es für mich, klingt wie jemand, oh, da ist was, oh, das ist aber spannend und da frage ich mal nach, ob sie so eine PlayStation auch bauen können, also das ist ja sowas, das wird ja jemand anfragen, der keine Ahnung hat. Da fragt ja keiner, der jemand, der eine Grafikkarte getestet hat oder sei es nur Kopfhörer mal getestet hat, fragt ja nicht so. Ich glaube, da war einfach, also wie gesagt, meine reine Vermutung.
Nee, ich mache den Leuten ja also direkt jetzt nicht den Vorwurf.
Ich wollte nur ein bisschen weg von diesem, wir sind alle so wahnsinnig empört und die Kommentarspalten sind empört. Ja. So, ja, mein Gott, ist halt scheiße. Niemand stirbt davon. Die haben eine blöde Anfrage gestellt, die werden eine Antwort bekommen. Ja, nein, wir sind spezialisiert auf X. Viele Grüße, Firma Bosch.
Ja, das Problem ist jetzt weniger, dass sie die Anfrage gestellt haben, sondern eher, dass halt das Video so selbstbewusst rausgestellt wurde.
Das meine ich mit überengagiert. Da hat sich jemand sehr sicher gefunden und irgendjemand anders hat es gerade nicht geblickt, der es freigegeben hat. Meine Vermutung. Und dann stehst du halt da. Ist halt doof, aber mein Gott.
Ja, aber wenn du halt dediziert eine Videoreihe machst über Hardware.
Ich finde, es ist schon unterhaltsam, ja.
Von aus. Ja, weißt du, das sind halt so. Ich meine, nein, ich mache da wirklich jetzt erstmal, aber dann sollte man halt auch, wenn halt dann auch schon die Kommentare deutlich sind, nach Tagen.
Ja, dann.
Da kann man halt auch mal sagen, okay, das war doof, und dann sage ich halt, okay, das war doof.
Eben, also ja. Da ist halt einiges schiefgelaufen. Aber wie gesagt, war wirklich nur mein Einwand, dieser Hyperhysterie, in Anführungszeichen, das ist so ein bisschen, da kann man auch mal einen Schritt zurückgehen.
Also ich sehe es wirklich so, wenn du Fehler machst und es einsiehst und auch dann offen und transparent sagst, hast du mehr zu gewinnen, weil du dann Glaubwürdigkeit gewinnst.
Das wird eine schöne Überleitung. Wir reden ja von schweren Bürden. Schön. Möchte ich auf ein ganz kleines Thema, einen kleinen Artikel bei Heise, den ich super spannend fand, kurz hinweisen. Ich lese einfach mal vor und dann erkläre ich es ganz kurz, gar nicht mehr so lang. Exoskelett. Zu viel geistige Tätigkeit bremst Wirkung aus.
Das hat mich gar nicht mal überrascht.
Ja, das ist so. Das ist immer so zwischen Wunschgedanke und was am Ende dabei rauskommt. Final hat sich einfach gezeigt, dass das Erste, was ich ganz spannend finde an der ganzen Sache, ist, dass der eigene Körper gegen das Exoskelett arbeitet, was das ja eigentlich unterstützen soll und dann teilweise dadurch alles noch schwieriger macht. Und das Zweite, was halt ist, eben, dass halt die geistige Fähigkeit, also die geistige Ressource, beides zu ein Exoskelett zu benutzen und vielleicht noch schwierige Tätigkeiten auszuüben, sich ein Stück weit ausschließt, weil die Leute dann ja Probleme mit dem Ganzen bekommen.
Also so eine Alien Queen lässt sich nicht ganz so einfach erledigen.
Richtig. Und dann wird dann irgendwann, so blöd es klingt, auch die motorischen Fähigkeiten oder die Fähigkeiten des Hirns, das Ganze zusammen zu verarbeiten, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und das hat einfach ein kleiner Test gezeigt mit 6 Männern und 6 Frauen. Aber ich glaube, Stichprobe ist gering, aber ich glaube, es ist ein Stück weit nachvollziehbar. Das heißt, diese Unterstützung, die du durch dieses Gerät hast, muss mit dem Körper in Einklang gebracht werden. Oder das ist ja fast schon dieses mantramäßige, yogamäßige, Körper und Geist müssen in Einklang gebracht werden. Aber hier stimmt es tatsächlich, weil wenn das nicht passiert, bringt der ganze Schmarrn nichts. Das ist ja final einfach die Essenz aus der Nummer. Das fand ich halt sehr spannend, auch wenn es so ein bisschen gefühlt so eine esoterische Weisheit ist.
Naja, auch in der Kampfkunst ist es so, du kannst etwas erst dann richtig, wenn du nicht mehr drüber nachdenken musst. Das ist ja auch schon wenn du Klavier spielst oder so, ist es ja auch schon so. Wenn du dich noch damit beschäftigen musst, wie das Stück geht, dann kannst du es nicht perfekt spielen.
Ja, das ist ja das. Das ist wirklich diese, du musst etwas einfach machen manchmal, und das ist ja das. Das ist so, vielleicht, ich finde das immer einen schönen Vergleich, wenn ich mit Freunden oder Kollegen rede, Autofahren. Es gibt so Leute, die hassen Autofahren oder lange Autofahrtstrecken. Und für mich ist das irgendwann auch anstrengend, psychisch und physisch, aber bei weitem nicht so wie wir andere, weil andere sich so viel mehr konzentrieren und fahren. Und wenn ich dann, und ich fahre halt einfach, das ist für mich cool, entspannt irgendwo. Und das ist halt auch, wie gesagt, auch dann auch hier eine Geisteshaltung oder eine persönliche Haltung. Und genauso ist das dann da. Deswegen, ich machte diese Vermischung zwischen, okay, wir haben hier coole Technik und Exoskelett, haben wir alle in Sci-Fi-Filmen gesehen und kannst halt irgendwelche LKWs durch die Gegend schubsen und alles ganz toll. Aber sobald du dann kleine Matheaufgaben dazu hast, war es dann schon wieder.
Ja gut, aber wie gesagt, wenn du eine Alien-Queen hast, dann löst du halt keine Matheaufgaben.
Ja, ich denk, da hast du auch einen gewissen Druck, die ganze Sache sauber über die Bühne zu bringen. Das ist richtig. Aber ja, ich wollte es noch mal kurz erwähnen, so ein bisschen Menscheln in die Technik reinbringen. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch, oder?
Ganz kleine Sache vielleicht, Miep.
Ja.
Wir wollten ja einen Ausblick geben nach längerer Verzögerung. Einerseits von uns, andererseits vom Spiel selbst. Von The Witcher, wie heißt es nochmal, Monster Slayer.
Ja.
Die Mobilvariante von dem ganzen Ding. Wie ist denn so dein erster Eindruck?
eigentlich ist alles bewahrheitet, was ich gedacht habe. Es frisst Akku wie Schwein. aber gut, das ist quasi der Art des Spiels geschuldet. Das Einzige, was ich ganz interessant fand, ist, dass das AR nur optional ist. Also man kann es auch ohne AR spielen, einfach nur, indem man sich zu Positionen hinbegibt oder halt auch nicht. Mhm. Und ja, ich finde es jetzt nicht so spannend.
Es ist halt so ein klassisches AR, beziehungsweise, also was ich dem wirklich zugute halte, ist, dass Kämpfe mit den Monstern sehr aktiv sind.
Ja, aber auch irgendwie ein bisschen nicht immer ganz fair. Also eingearbeitet ist schön die Lore. Also so wie man das ja im Spiel auch hat. Also man hat Tränke, Öle und Bomben, die man unterschiedlich benutzen kann, die man auch auf die Monster quasi ausrichten kann. Wenn man etwas damit überfordert ist, gibt es auch ein Autofill. Am Anfang hat man ja eh nicht so viele Rezepte, dass das da jetzt einen riesigen Unterschied macht, aber ich denke, das wird sich noch ausdefinieren mehr. Das Skilltree schaut nicht uninteressant aus. Es ist sehr heftig monetarisiert.
Oh ja, oh ja.
Also, wenn man irgendwie Tränke herstellen will oder so, das dauert immer bestimmte Zeiten. Man müsste sehr viele Ingame-Coins, die man natürlich auch kaufen kann, dafür ausbringen oder sehr, sehr hart ergrinden, also das ist echt übel, könnte man so eine zusätzliche alchemische Werkbank kaufen, womit man dann schneller etwas herstellen kann oder halt zwei Sachen auf einmal herstellen kann erstmal oder Ausrüstung kaufen. Am Anfang hat man ja bloß das Stahlschwert. Und also, ja, übrigens, was ich auch anmerken soll, finde ich, ist, dass die Wegstrecken, die man da zurücklegen soll für so Missionen, nicht zu gering sind. Also.
Ne, also ich meine, jetzt hier, wo ich hier sitze, die erste Quest ist halt fast 800 Meter weiter.
Ja, also entweder man hat einen langen Fußmarsch oder viel Zeit, oder ich würde schon fast eher empfehlen, wenn man sowas macht, und vielleicht mit dem Fahrrad oder so.
Ja, aber man muss halt aktiv dorthin gehen. Es ist jetzt nicht so, wo du sagst, das ist halt so im Umkreis, da gehe ich mal vorbei. Sondern das ist bei mir, da, also ganz ehrlich, ich glaube hier, wenn ich da weitergehe, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, innerhalb der Schuttablage, die abgesperrt ist.
Ja, das ist auch noch so ein Problem. Die achten nicht so mit öffentlich und nicht öffentlich. Da muss man selber sehr gut die Augen offen halten.
Ja.
Wenn man allerdings sich sehr weit entfernt und die App dann erst neu startet, sucht es sich auch einen anderen Punkt für eine Quest oder auch für Monster.
Nee, das kann man, also die Quest kann man aktiv selbst verlegen.
Ah, stimmt, das geht auch noch, stimmt.
Ja, du kannst quasi im Questlog kannst du sagen, neuer Startpunkt, aber dann ist es immer noch 700-800 Meter weiter.
Ja, genau, und das ist halt dann bloß woanders 700-800 Meter weiter. Aber, also das kann man auch ganz einfach, indem man die App ausschaltet und um die Quest zu starten, ganz woanders hingeht und dann nochmal anschaltet. Also man muss nicht nochmal extra was verlegen oder so, weil der Startpunkt ist ja immer dann, wo man die App anmacht. Habe ich ganz lustig ausprobiert, weil ich habe ja meine Bahn-Odyssee hinter mir, als ich dann so mal in Frankfurt war, so, hey, kann ich jetzt eigentlich die Quest, die ich angefangen habe, in Frankfurt zu Ende machen? Und ja, das geht. Oder wenn man nur grinden will, mal kurz ein, zwei Monster erledigen, man hat immer im direkten Umkreis, wo man quasi anfängt, auch mindestens zwei, drei. Das kann man eigentlich, egal wo man ist, machen. Das ist auch eigentlich recht fair. Habe ich jetzt auch oft daheim mal kurz aufgerufen, weil, ja, also ich empfehle, wenn man da wirklich aktiv questen will, ein Fahrrad.
Ja, absolut, ja.
Ein physisches.
Augen offen halten und, also aufpassen, dass er nicht auf Privatgelände geht oder so. Das sollte eh selbstverständlich sein, aber da muss man wirklich gesondert noch mehr aufpassen als bei Pokémon Go, wo das inzwischen sehr viel besser kuratiert ist. Also das ist halt durch Zufallsfaktoren, das heißt, es kann recht schnell und immer wieder passieren, dass man da auf Privatgelände oder eingezäuntes Gelände gelotst wird, wo man eben nicht hin sollte, was man dann eben ummünzen kann. Und natürlich braucht man, wie fast immer bei dieser Art von Spiel, eine schöne Powerbank. Und je nachdem, was man für ein Handymodell hat, meins, ich muss dazu sagen, es war nicht ganz nur der App geschuldet. Ich hatte auch ein Problem mit der K9-Mail, die dann plötzlich mal 47% meines Akkus leergesaugt hat. Da gibt es irgendein defektes Update. Aber das Handy kann auch schon, wenn es nicht überleistungsfähig ist, sehr heiß werden. Was, wenn man das länger machen würde, dem Handy auch nicht so gut tut.
Holt euch Freunde, denen könnt ihr Pakete schicken.
Ja, wir schicken uns immer schön Kräuterpakete.
Ja, genau. Es ist nett. Also gerade die Grafik ist auch echt nicht schlecht.
Ja.
Wir können aber halt bei uns auch von Glück reden, dass selbst wenn man in ein Privatgrundstück gehen sollte, wird man in der Regel nicht erschossen.
Wir sind im richtigen Land dafür, ja.
Achtet bitte darauf, dass dann die deutsche Flagge da weht und nicht eine...
Königreich Deutschland ist was anderes.
Da wäre ich dann wieder ein bisschen vorsichtiger.
Bei mir in der Nähe ist der Stützpunkt Grafenwöhr, da könnte es auch anders ausschauen.
Die sind eigentlich ganz cool, wenn man mit denen vorher redet.
Ja, vorher redet,
ja, das heißt natürlich. Die sind cool drauf. Aber das Ding ist halt, der Stützpunkt selber ist ja quasi amerikanischer Boden. Da darf man auch nicht einfach so drauf und da kommt man auch nicht zufällig drauf. Also insofern ist das nicht das Problem.
Wie gesagt, ich hatte die Geschichte erzählt, wo ich die falsche Abfahrt genommen habe, auf einmal vor einer Kaserne stand und zwei Leute mit M16 mich angeguckt haben oder was auch immer.
Ey, sei froh, dass du vor der Kaserne standst. Ich bin einmal, das muss ich jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, das weiß nämlich an offizieller Stelle niemand. Jetzt kommt's. Ich habe in der Nähe eines Waldes gewohnt, wo auch ein Truppenübungsplatz ist. Also deutsche Truppenübungsplatz. Mhm. Und der ist so mitten im Wald drinne. Und der Wald hat halt zu unserem Dorf angegrenzt und da bin ich gern spazieren gegangen. Kann übrigens dann auch ab und zu passieren, dass du mal dort im Unterholz welche triffst, die irgendwelche Übungen machen. Das ist ganz normal. Und das sind dann halt auch Schilder, weil in der Nähe ist halt der Truppenübungsplatz, wo halt ab und zu auch mal scharf geschossen wird. Das heißt, du hast so eine spezielle Ding, wo du halt nicht näher an das Gelände ran darfst. Und irgendeins dieser Schilder, entweder es war weg oder ich habe es bloß nicht gesehen oder keine Ahnung. Jedenfalls habe ich halt in der Ferne diesen Zaun gesehen und irgendwann war ich, ohne ein Tor passiert zu haben, auf der anderen Seite des Zauns und vor mir im Boden lagen Patronenhülsen und so.
Okay.
Und ich war so, oh fuck, wie bin ich hier reingekommen und wie komme ich wieder raus? Aber war Gott sei Dank gerade keine Übung. Also ich habe dann gesehen, wie so ein Übungslazarett aussieht. Das ist auch sehr interessant. Und bin dann einfach mal den Weg, den ich gekommen bin, wieder zurückgelaufen.
Besser ist.
Und dann war ich irgendwann wieder auf den Hauptweg, wo ich halt sonst so war. Und habe mich wieder nach Hause geschlichen. Ich habe niemanden getroffen und es war auch gut so. Ja.
Also bei mir in der Gegend gibt's ja auch so einen Truppenübungsplatz und da sind so Verkehrsschilder und die waren in der Regel immer so mit Löchern.
Ja, kannst du sehen. Warum. Aber also wenn man halt so läuft und man sieht immer noch so den Zaun und denkt sich so, naja, passt schon, ne? Ich bin, das reicht. Und dann siehst du halt Patronenhülsen auf dem Boden und stehst halt im Übungslazarett drin. Dann denkst du auch so, Also ich bin ja auch froh, dass keine Übung war, weißt
du? Du würdest mir mit dieser gefährlichen Situation mal einen Deckel drauf machen. Ich sterbe hier gerade, hier ist einfach viel zu warm in dem Raum gerade. Ich sag's, wie es ist. Dann viel Glück und schau dir mal, dann mache ich den Deckel drauf heute. Weil ich sterbe gerade vor Hitze. Wir danken fürs Zuhören. Abonniert uns, schreibt uns, kommt bei uns auf Discord besuchen. Wir danken fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß noch. Bis nächste Woche.
Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.